Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM. Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegetalk mit PKM. Heute zum Thema Gewerkschaften und Pflegekammern, Pflichtprogramm für Pflegekräfte. Unser Experte heute ist zu Gast Dominik Stark. Hallo Dominik.
Hallo ihr Lieben, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Du bist Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie, hast lange an der Uniklinik in Köln gearbeitet. Seit kurzem wohnst du jetzt quasi aber in Osnabrück, habe ich gehört, und arbeitest aber in Bielefeld,
ja,
ne? Beim Klinikum Bethel. Du setzt dich schon seit Jahren aktiv auf Social Media für die Pflege ein und besprichst da unter anderem halt auch viel das Thema Pflegekammern, Gewerkschaften, bist aber auch halt auch selber Beisitzer im Vorstand bei der Pflegekammer in NRW. Das heißt, du bist vom Fach und deshalb der perfekte Gast heute. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich bin gespannt, was wir so in diesem Talk auch vielleicht an Falschinformationen aufdecken können.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Ja. Wir sind auch gespannt.
Ja. Am 25. und 26. Oktober findet wieder der MAIC, der Kongress der außerklinischen Intensivversorgung in München statt. Tickets bekommt ihr ab sofort unter www.maic-online.org/tickets-buchen.
Nutzt die Chance, um euch zu vernetzen, zu diskutieren und um an Fachvorträgen, Gesprächsrunden, Deep Dive Sessions und Workshops rund um die Intensivpflege teilzunehmen.
Erstmalig wird es in diesem Jahr auch ein Rechtssymposium geben. Ein weiteres Highlight ist die MAIC-Party am Freitagabend. Übrigens, Menschen mit intensivpflegerischen Bedarfen und eine Begleitperson haben freien Eintritt.
Wir werden mit dabei sein. Ihr auch?
Du arbeitest ja aktuell in der Intensivpflege. Wie kam es denn genau dazu? Warum dieser Berufszweig?
Also damals in der Ausbildung war es so, dass ich meinen letzten Examenseinsatz auf der internistischen Intensivstation hatte und habe dort auch mein Examen gemacht. Also es war der letzte Einsatz 3 Monate plus Examen und ich hatte da eine richtig, richtig gute Zeit. Und habe mir, also schon im Vorfeld, lustigerweise, bevor ich überhaupt auf eine Intensivstation kam, wusste ich, dass dieser Bereich mich schon immer irgendwie so ein bisschen reizt, weil man auch so eine technische Affinität braucht, weil es ein bisschen ins Medizinische auch so reinging. War damals halt so ein bisschen mein Gedankengang. Und ja, das Examen lief dann super, die Station war toll und dann habe ich direkt gesagt, komm, nach dem Examen, ich bleibe doch direkt hier. Und ja, dann bin ich direkt auf die Intensivstation gegangen, war damals nach der Ausbildung natürlich an einem Universitätsklinikum jetzt kein einfacher Schritt, muss man auch ehrlich sagen, aber so kam das Ganze dann. Also mein Arbeitgeber hat auch direkt gesagt, klar, warum nicht, nach dem Examen darf man auch auf der Intensivstation anfangen und dann habe ich das direkt gemacht. Ja, das war spannend auf jeden Fall.
Wenn du sagst, es war kein einfacher Schritt, was waren die größten Herausforderungen für dich dann, direkt nach der Ausbildung dort anzufangen?
Boah, ich glaube auf jeden Fall die Verantwortung. Also das ist, bis heute habe ich da sehr viel Respekt auch vor diesen ganzen Dingen, die wir dort tun, weil manchmal können kleine Fehler auch ein Menschenleben kosten. Und das fand ich damals halt extrem eigentlich, als ich in diese Situation reinkam und ich mir so bewusst wurde, so, boah, du hast jetzt wirklich die volle Verantwortung. Wenn jetzt hier was passiert, so, dann musst du auch agieren. Du musst auch im Notfall wissen, was du machen musst. Und das fand ich schon krass auch. Und man muss sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege das auch Berufsanfänger nicht immer so einfach machen. Ich weiß nicht, wie ihr das so hört und empfindet, aber ich weiß, dass da oft auch so, ja, jetzt kommt hier der Auszubildende, der 3 Monate hier war, hat ein bisschen Selbstbewusstsein, möchte jetzt hier auf Intensivstation anfangen und gleichzeitig war ich damals zu dem Zeitpunkt auch schon aktiv, um bessere Bedingungen in der Pflege zu erreichen. Ja, das hat nicht jedem gefallen, ne? Das muss man auch ehrlich sagen. Deswegen war so, die ersten Monate waren schon hart, viel zu Hause auch hingesetzt und gelernt, Sachen nachgeschlagen. Aber so nach einem Jahr war ich richtig drin, ne? Also beste Entscheidung bis heute, ne? Also auch wenn es ein bisschen schwierig war.
Also könntest du dir auch keinen anderen Fachbereich vorstellen?
Doch, ja. Da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Ich habe ja die letzten 2,5 Jahre auch mit einer geteilten Stelle in der Notaufnahme gearbeitet.
Okay.
Ne, also der Bereich hat mich in der Fachweiterbildung dann sehr gelockt, sagen wir mal. Aber Intensivpflege ist genau mein Ding und ich sehe mich auch da absolut immer. Also das werde ich auch nicht bereuen.
Und was begeistert dich generell an der Pflege? Was zeichnet die für dich aus?
generell fand ich es halt mega, zum einen, dass man, also erstmal die soziale Interaktion. Ich war immer schon ein sehr sozialer Mensch, der gerne in Austausch geht. Und ich wusste, ich arbeite nicht nur an Geräten und Maschinen oder ich, keine Ahnung, mache irgendwas Handwerkliches. Ich will irgendwie Interaktion mit Menschen haben. So haben wir in der Pflege ja eigentlich in der Regel sehr, sehr viel. Und dann fand ich es halt so begeisternd, dass man mit pflegerischen Tätigkeiten und Maßnahmen halt einen positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen kann. Aber auch im Gegenteil, dass wenn ja das Lebensende naht, dass man halt auch ein schönes Sterben ermöglichen kann. Und das ist immer irgendwie etwas, was mir insbesondere in der Intensivpflege sehr viel gegeben hat, dass man die Menschen entweder bei ihrem schwierigsten Kampf sozusagen mit unterstützt und am Ende des Tages sagen kann, hey, er hat es überlebt, der Patient oder die Patientin, und ich war aktiv daran beteiligt. Und dann geht's ja weiter, ne, wieder sprechen lernen, essen lernen, laufen lernen etc. Auch da sind wir dabei. Oder aber, wenn man sagt, gut, jetzt kommt halt ja der andere Weg, jetzt stirbt vielleicht dieser Mensch, und dass man dann mit den pflegerischen Maßnahmen auch ein schönes Sterben ermöglichen kann. So diese Balance fand ich immer sehr, sehr schön.
Intensivpflege stelle ich mir auch echt schwierig vor. Gerade also sich da abzugrenzen, auch emotional. Und dann, was du da alles erlebst, wahrscheinlich, muss ja heavy sein. Wie grenzt du dich da ab und wie, ja, hat dich schon mal was so richtig mitgenommen, was du dann mit nach Hause genommen hast?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, abgrenzen muss man. Also man muss gewisse Dinge auch vielleicht auch mal auf der Arbeit lassen. Ich habe aber für mich gelernt, früher haben immer alle gesagt, ja, du ziehst deinen Kasack aus und damit wirfst du auch deine Sorgen ab. Ich habe da ein bisschen eine andere Herangehensweise, weil ich denke, das ist Quatsch, dass man einfach sagt, ich vergesse alles und ich schiebe alles zur Seite. Und ich habe bewusst auch mal Sachen mit nach Hause genommen und auch darüber gesprochen, weil es einfach auch gut tut, vielleicht einfach mal über gewisse Situationen zu sprechen. Und ich glaube, das ist so eine Balance, die man finden muss. Das war auch in der Anfangszeit sehr schwierig. Auf der Intensivstation, wo ich gearbeitet habe, sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Also wirklich manchmal auch in einer Woche waren es vielleicht 5 bis 7 Leute manchmal zu Hochzeiten. Also der Fokus war Hämato-Onkologie, also sehr viele krebserkrankte Menschen. Und klar, wenn die eine Intensivtherapie brauchen, dann ist die Prognose nicht immer so gut. Und deswegen habe ich sehr viele Sterbefälle mitgemacht. Und ich kann mich an einen Fall erinnern. Es war eine sehr, sehr, sehr junge Frau. Also die war zu dem Zeitpunkt damals sogar 1-2 Jahre jünger als ich. Und es war alles sehr dramatisch. Und die Mutter war auch sehr, also die war so mitgenommen, dass mich das halt auch irgendwie sehr berührt hat. Ich habe diese Person wirklich sehr lange betreut. Und ne, da, wo wir anfangs drüber gesprochen haben, alles versucht, was man machen kann, wirklich das Höchste an medizinischer Leistung, das Höchste an pflegerischer Leistung, alle technischen Geräte, die man benutzen kann, es hat trotzdem nichts gebracht. Und die Patientin war auch eine Bloggerin, das heißt, sie hat die ganze Zeit live davon gebloggt. Das haben wir erst im Nachhinein sozusagen erfahren und dann hat man das nochmal so ein bisschen gelesen. Es war alles schon sehr emotional und ganz ehrlich, sowas nehme ich dann auch mal mit nach Hause und rede darüber, dann ist es aber auch okay. Nur ich glaube, Sterben gehört halt auch zum Leben dazu. Die Intensivstation gehört fest in unsere Gesellschaft verankert. Gestern auch einen Post abgesetzt, jeder 10. Mensch in Deutschland stirbt auf der Intensivstation. So, ne? Also da kann man mal sehen, wie relevant dieses Thema ist. Und deswegen finde ich es okay, dass man darüber sprechen kann.
Ja.
Aber ja, wenn es halt zu krass werden würde, dass ich, sagen wir mal, jetzt zu Hause sitze und gar nicht mehr klarkomme mit dieser emotionalen Belastung, dann muss man sich halt Hilfe suchen und das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Punkt, dass man das nicht macht, aber genau, ich denke, darüber reden hilft sehr, sehr viel, also auch im Team insbesondere.
Ja.
Gab es noch andere Erlebnisse in deiner Zeit als ja in der Intensivpflege, wo du sagst, die haben mich geprägt, die sind mir in Erinnerung geblieben und die haben mich in dem bestärkt, was ich mache?
Ja, unendlich Geschichten, glaube ich so. Also wenn man jetzt in der Geschichtenkiste kramt, aber ein Fall, der war richtig, also da habe ich gemerkt, boah, du machst das Richtige. Es war auch eine Sterbebegleitung und man denkt erstmal, das ist ziemlich traurig, war auch ein sehr, sehr junger Patient und war auch alles sehr hochdramatisch, sehr emotional beladen. Ich weiß noch, dass in dieser Schicht, dass wir Übergabe gemacht haben und zwei Kolleginnen von mir gesagt haben, Dominik, wir können den nicht betreuen, wir schaffen das emotional nicht und würdest du das machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, kann ich übernehmen. Also so fing schon die Schicht an. Es war schon die Sterbephase. Ich kam in das Zimmer rein und seine Ehefrau hat sich zu ihm ins Bett gelegt und so ihn über die Haare gestreichelt. Die sind erst vor wenigen Monaten Eltern zusammen geworden. Und dann hatte der so ein Kissen irgendwie, ja, ihr merkt schon, es wird sehr emotional, hatte der irgendwie dann auch so ein Kissen liegen mit, du wärst der beste Papa der Welt gewesen und so. Und ich war auch sehr emotional aufgeladen. Oh Gott, das war echt, also ne, so viel zu, was für Emotionen man durchmacht.
Schlimm.
Ich war aber die ganze Schicht da, habe mit den Angehörigen gesprochen, wir haben uns da hingesetzt, ich habe mich auch mit dem Stuhl dazu gesetzt, habe einfach zugehört, wir haben, also ich habe denen Kaffee gebracht, wir haben so ein bisschen geredet. Ich habe den 2-3 Mal anders positioniert, dass er eine angenehme Position hatte, ne, hat ein bisschen Schmerz mitbekommen. Es war eigentlich ein schönes Setting, auch wenn alles sehr traurig war. So, dann war es soweit, er ist verstorben, die haben sich verabschiedet. Und ich glaube, so 1,5 Stunden später klingelte es nochmal an der Tür. Und dann kamen die Ehefrau und die Mutter, um sich nochmal explizit bei mir zu bedanken, kamen dann rein und haben mich umarmt und haben gesagt, dass das der schlimmste und der schönste Tag in ihrem Leben gleichzeitig war. Und das war so zum Ende der Schicht und ich musste einfach mega anfangen zu weinen, weil mir hat das so viel bedeutet, dass ich diesen Menschen in dieser Situation, wo alles so dramatisch ist, wo wir jetzt hier schon sitzen und denken, boah, das will ich gar nicht ausmalen, was da für Emotionalität ist, dass sie dann nochmal zurückkommen und sich, also obwohl sie gerade sowas Schweres durchmachen, sich halt nochmal bedanken. Und da habe ich gemerkt, gut, du bist genau richtig da, wo du jetzt bist. Und ja, da merkt man halt auch, was man dann mit Zeit und mit Aufwand dann halt auch wirklich gewährleisten kann. Aber das ist so eine Geschichte, wo ich jetzt sagen würde, boah, krass, da hast du alles richtig gemacht. Und es gibt natürlich auch ganz andere Fälle, wo jetzt nicht Sterben, sagen wir mal, mit drin war, wo man die Patientinnen und Patienten auch danach nochmal wieder getroffen hat, die Intensivstation aufgesucht haben, um das aufzuarbeiten. Da hat man echt auch schönen Austausch gehabt. Und das sind die Momente, wo man, glaube ich, merkt, so cool, da lohnt sich das auch, was man da reinsteckt, ne?
Ja. Und sowieso schön auch ein Feedback zu kriegen, ne?
Ja.
Ja, ist immer wichtig. Boah, heavy.
Ja, sorry, ich wollte jetzt hier nicht so krass emotional reinkicken, aber ja.
Nein, aber das ist ja genau das.
Das ist die Realität,
ja. Ja, was deinen Beruf auch auszeichnet, ne? Also es ist auch gut zu hören, also so Praxisbeispiele auch dann, ja, zu hören. Ja, toll.
Erstmal sammeln.
Ja, wirklich.
Wie kam es dazu, dass du denn dich entschieden hast, damals auch auf Social Media aktiv zu sein?
Ja, da habe ich jetzt tatsächlich die letzten Tage nochmal drüber nachgedacht, so, wenn diese Frage kommt, wie kam das eigentlich? Ich glaube, das Ding war, ich habe schon immer versucht, für bessere Bedingungen etwas zu tun. Also ich habe ja gesagt, damals, als ich neu angefangen habe, war ich schon aktiv. Auf Social Media noch lange nicht, aber ich war in der Jugend auszubildende Vertretung, stellvertretender Vorsitzender und wollte da schon, sagen wir mal, für die Auszubildenden bessere Bedingungen rausholen. Deswegen war ich vielleicht auch nicht so gemocht auf den Stationen, weil ich halt jemand war, der sehr rebellisch auch unterwegs war. Ich bin sehr stark für die Rechte für Auszubildende eingetreten und habe mich da sehr, sagen wir mal, hintergeklemmt. Und der Auslöser war so die Pandemie. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie aus Frustration, weil so viel Falschinformationen unterwegs waren, dass ich aus Frustration einfach so einen Post abgesetzt habe, wo ich einfach so über die Situation, Corona-Situation gesprochen habe und mir so diese ganzen Debatten um, trage ich jetzt eine Maske, halte ich wirklich Abstand, muss ich mich impfen lassen? Also da war ja so viel unterwegs, dass ich einfach mal aus Perspektive eines Intensivpflegers so einen Post abgesetzt habe. Haben natürlich nicht so viele Leute gesehen, weil auf meinem Instagram gab es ein bisschen Reise- und Foodblogging, so wie es bei den meisten Leuten war, ne? Dann bin ich auf so eine Story gekommen, wo irgendwie stand so, hey, wenn du auf Intensivstation arbeitest, in der Pflege oder so, schick doch gerne mal irgendwie ein Video, was du zur aktuellen Situation so denkst. Gab es irgendwie so 5-6 Fragen. Ja, habe ich irgendwie die Videos aufgenommen, diese 5-6 Fragen beantwortet und dann habe ich es einfach dahin geschickt. Irgendwie wochenlang ist nichts passiert. Und dann kam irgendwie die Nachricht so, hey, falls du es nicht weißt, mach mal ProSieben an. Dann war ja die Dokumentation von Joko und Klaas, die ist nicht selbstverständlich. Und ich wusste damals nicht zu dem Zeitpunkt, dass meine Videos dahin gegangen sind. Also ich hätte noch viel mehr eigentlich dann hingeschickt und noch mehr beantwortet. Aber auf einmal war ich halt in dieser Dokumentation drin. Und dann hat sich so ein bisschen die Tür geöffnet sozusagen. Ich hatte lokal in so einem regionalen Tagesblatt schon mal die ein oder andere Interview über die Situation auf der Intensivstation gehabt. Dann kam das mit Joko und Klaas und habe ich gedacht, ach komm, ganz ehrlich, du bist schon immer aktiv so im Hintergrund, versuchst es doch einfach irgendwie nach außen zu tragen. Und klar gab es dann halt durch diese Doku so ein bisschen Traffic auf meinem Account, ne? Also wir reden da immer noch von wirklich sehr wenig, sagen wir mal, Interaktion, aber ich habe mir einfach gedacht, komm, dann trägst du es jetzt einfach nach außen, weil warum nicht? So, du stehst so für die Pflege ein, dann zeigst du auch nach außen. Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Dann kamen von einem Ding zum anderen und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt und war eigentlich eine ganz gute Entscheidung, fand ich dann, um das halt einfach nochmal so ein bisschen nach außen zu tragen.
Mhm. Auf jeden Fall.
Wenn du gerade sagst, du bist ja sehr aktiv geworden, immer mehr und immer mehr, bist ja auch beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Wie kam es denn dazu, zu diesem Engagement?
Ja, genau, also Deutsche Gewerkschaftsbund, also DGB ist ja der Dachverband. Ich bin schon lange Jahre Mitglied bei Verdi und also die Gewerkschaft Verdi ist ja sozusagen im DGB, also ne, ist ja DGB ist ja der Dachverband. Genau, Verdi Gewerkschaft, ganz einfach, damals in der Ausbildung hat mich vieles gestört und genervt, ne? Also man kennt das ja, die Ausbildungsbedingungen sind nicht perfekt. Irgendwie die Rahmenbedingungen nerven ein und dann bin ich halt über unterschiedliche Warnstreiks so mit Verdi in Kontakt gekommen in der Ausbildung und habe dann gesagt, hey, ich will was verändern. Aber dann kam die Idee, auch geh doch in die Jugendauszubildendenvertretung. Ja, gesagt, getan. Und dann haben wir damals die Jugendauszubildendenvertretung wieder aufgebaut. Also die war an der Klinik jetzt nicht mehr so gut vertreten. Wir sind dann mit, ich glaube, 8 oder 9 Leuten, haben uns dann aufgestellt, wählen lassen. Und das waren so meine ersten krassen Berührungspunkte dann auch mit der Gewerkschaft. Da ging es dann halt wirklich um, wir haben damals auch dafür gestreikt, dass die Ausbildung zum Physiotherapeuten, das war ja privat, das musste man ja selbst zahlen, da haben wir für gekämpft, dass das dann refinanziert wurde und sozusagen auch übernommen wurde und dann halt die Bedingungen in der Klinik selber für die Auszubildenden verändert. So, das war halt richtig cool und ja, gewerkschaftlich bin ich ja bis heute aktiv. Ne?
Genau.
Der Tarifvertrag Entlastung, der große historische Streik, 77 Tage für den Entlastungstarifvertrag, da habe ich auch sehr, sehr viel mitgewirkt und ja, also Gewerkschaften sind halt einfach essentiell und das habe ich schon damals irgendwie auch gemocht, dieses Zusammenhalten und zusammen was bewirken.
Mhm. Bist du der Meinung, dass sich Pflegekräfte generell mehr in Gewerkschaften engagieren sollten und was sind für dich so die stärksten Pro-Argumente dafür?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind viel zu schlecht organisiert und wir haben ja lange, lange Jahre über die Gehaltsstrukturen in der Pflege eigentlich uns immer beschwert und haben gesagt, boah, ne, das Gehalt ist schlecht und ähnliches. Und ja, in Deutschland werden halt Gehälter oft über Tarifverträge geregelt und für einen guten Tarifvertrag muss man halt auf die Straße gehen, ne? Da muss man halt streiken und muss auch zusammenstehen und das ist halt ein großes Argument. Also Tarifverträge regeln für uns ja extrem viele wichtige Sachen. Gehälter, Urlaubsanspruch, Krankengeld, Mutterschutz. Ne? Ich meine, das sind alles wirklich essentielle Dinge, die fallen nicht einfach so vom Himmel. Und man kann natürlich mehr erreichen, indem man sich mit mehr Leuten zusammenschließt. Und das wäre für mich schon das größte Argument, genau diese Sachen weiter zu verbessern, indem ich mit sehr, sehr vielen Leuten auf die Straße gehe. Und genau, also ich habe immer die Hoffnung, dass wir es irgendwann realisieren, dass wir halt eine starke gewerkschaftliche Struktur brauchen, um halt gute Tarifverträge zu haben. Aber irgendwie, ja, das haben noch nicht alle so begriffen, ne? Weil viele Arbeitgeber zahlen ja ihre Tarife allen Beschäftigten. Also nicht, eigentlich steht der Tarifvertrag ja nur ein Gewerkschaftsmitglied zu. So, aber wenn mir jetzt die Klinik sagt, oh, hier sind 20 Leute, sagen wir 20% in der Gewerkschaft, ich zahle nur denen das, ja, dann wären wirklich alle in der Gewerkschaft. Ja. Vielleicht sollten die das mal machen, ja. Aber genau, also man darf nicht vergessen, dass das eigentlich ein Privileg ist, dass wir auch Tarifstrukturen in Deutschland haben und die Gewerkschaften vertreten ja auch einen demokratischen Grundwert und ich finde, das ist heutzutage ja wichtiger denn je.
Ja.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde zum Thema Tarifverträge, es gibt ja jetzt schon seit einigen Jahren die Tariftreue. Gerade so im ambulanten Bereich ist das ja ein großes Thema gewesen. Hast du dazu eine Meinung? Fandst du es damals gut umgesetzt oder sagst du, da ist noch Luft nach oben?
Ja, also natürlich ist Luft nach oben im Sinne von, wir haben ja ein Riesengap zwischen stationärer Pflege im Krankenhaus und dann halt der stationären Pflege in Langzeitpflegeeinrichtungen, ambulanten Sektor. Also da sind ja teilweise Gehaltsunterschiede von je nach Bundesland bis zu 500-600 Euro brutto im Monat, obwohl man die gleiche Ausbildung hat und den gleichen Erfahrungsstand. Das war immer etwas, wo ich mir dachte, mein Gott, das Einstiegsgehalt sollte doch eigentlich auf einem Level sein und dann je nach Spezialisierung sollte man auch mehr verdienen, ne? Wie man sich auch entwickelt. Durch dieses Tarifbindungsgesetz, also das hat ja flächendeckend dafür gesorgt, dass sich alle Einrichtungen auch an einem Tarifvertrag, sagen wir mal, langhandeln mussten. Und was wir erlebt haben, ist die Preisexplosion. Ne? Also auf einmal ist ein Pflegeheimplatz auf einmal extremst teuer geworden. Ja, aber das liegt daran, dass die Pflege auch vernünftig bezahlt wird, unter anderem. Ne? Natürlich gibt es auch andere Gründe, aber ich glaube, gute Pflege sollte uns in Deutschland auch etwas wert sein, also sollte auch gut bezahlt werden. Deswegen fand ich das den ersten Schritt. Also der erste Schritt ist erstmal, dass die Leute nicht mehr auf, wenn sie Glück haben, Mindestlohnniveau arbeiten. Ich will gar nicht wissen, was teilweise so hintenrum alles passiert. Aber Tarifverträge sind da erstmal so dieses, wo man sich langhangeln muss. Und nach oben ist immer noch Luft. Also ich glaube, dass diese Gap, die ich beschrieben habe, die muss auf jeden Fall auch noch geschlossen werden.
Wie ist denn diese Resonanz auf deinen Aktivismus? Kommt das nur gut an oder erntest du da auch häufig Kritik? Vor allem auch, weil du online ja sehr präsent bist.
Also ich würde sagen, so hauptsächlich sehr, sehr gut kommt das an. Also die Resonanz ist gut, der Austausch ist gut. Ich habe wirklich eine tolle Community, wo man halt echt eine gute Interaktion hat. Aber ja, in der Anfangszeit ist es nicht nur gut angekommen. Ne? Also viele Leute dachten sich auch, was machst du da jetzt für einen Quatsch? Denkst du da, weil du so ein paar Sachen da hochlädst, verbessert sich jetzt was? Oder ja, so natürlich kam Neid, Missgunst oder auch einfach, gab Leute, die fanden mich einfach blöd. Fanden vielleicht auch Sachen, die ich gesagt habe, blöd. Und das ist ein Stück weit okay. Also ne, ich habe immer den Leuten gesagt so, hey, wenn ich irgendwie Quatsch im Interview gesagt habe, so gerne, Kritik ist super wichtig. Wenn ich was falsch gesagt habe, keine Ahnung, wenn ich erzähle, man verdient im Schnitt 3.700 Euro brutto und eigentlich sind es 2.800, so, dann musst du mir auf jeden Fall Bescheid sagen, weil dann habe ich halt Quatsch erzählt und es tut mir leid. Das ist okay, ne? Aber es gab halt auch die Leute, die einfach gesagt haben, so, keine Ahnung, das, was du machst, Quatsch, find das blöd, gab's auch. Fand ich dann auch ein bisschen traurig, weil es teilweise auch Leute waren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die dann hinter meinem Rücken so Sachen wie, ach ja, jetzt kommt der hier, ne? Gestern Interview, jetzt tut er so, als ob er arbeitet oder so. Ja, ne, natürlich, okay. Natürlich gibt's sowas. Ich glaube, damit muss man umgehen. Und das Positive war halt eigentlich alltäglich so, ne? Also die Resonanz meistens gut. Aber ja, man muss auch immer an die Schattenseiten denken, das ist so.
Ja, gerade online, ne?
Ja.
Also das erleben wir ja auch. Wir fragen uns immer, wenn die Leute dann wirklich vor einem stehen würden, würden sie das genau so sagen? Hätten sie denn auch den Mut dazu? Oder ja.
Wahrscheinlich nicht. Wären sie nicht so böse, ne? Also ich glaube, ja. Sie würden eher konstruktiv mit einem darüber diskutieren. So, das ist etwas, was ich aktuell sowieso sehr vermisse, ne? So dieser konstruktive Austausch, ne? Eine vernünftige Diskussion führen und am Ende vielleicht zusammenfinden oder einfach sagen so, hey, wir kommen jetzt hier nicht, wir kommen an gewissen Punkten nicht zusammen. Das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, das ist aber auch okay. Und bei anderen Themen kann man ja wieder zusammenkommen. Nur oft ist es halt so, dass man sagt, ja, du bist blöd, das gefällt mir nicht so, alles von dir ist blöd oder ne, keine Ahnung. Ne? Also das ist schade. Ich glaube, wir müssen halt lernen, so dieses Konstruktive, was man oft in Vier-Augen-Gespräch hat, dass man das halt auch online irgendwie respektvoll führen sollte.
Ich wollte gerade sagen, ja. Mir kam auch gerade das Wort respektvoll ja. In den Sinn, weil das fehlt online sehr viel, finde ja. Ich. Ja, das vergisst man leider wegen der Anonymität oft. Also nicht man, aber
ja.
Viele. was bringt es denn der Pflege konkret, wenn du dich und deinen Job so online präsentierst?
Wow, sehr, sehr viel, würde ich sagen. Also wir hatten ja eine lange, lange Zeit, wo viele Berufe schon online auch präsent waren in den sozialen Medien, die irgendwie coole Videos gemacht haben, was sie mit ihrem Job so erreichen. Und ich finde immer so, Pflege ist ja etwas, das betrifft die gesamte Gesellschaft, jeden Einzelnen. Also jeder, der heutzutage geboren wird, weiß, dass er irgendwann mit Pflege in Kontakt kommt. Sei es denn bei der Geburt direkt schon, ne? Oder weil man irgendwie später seine eigenen Angehörigen pflegen muss, weil man Oma und Opa hat oder so. Also Pflege ist alltäglich präsent. Und ich finde es eigentlich so schade, dass da so viel drüber geschwiegen wurde. Also Pflege war immer so, man kriegt irgendwie nicht ganz mit, was da eigentlich passiert. Dann hat man noch irgendwie ein falsches Mindset in der Gesellschaft. Das brauchen wir nicht drüber reden, was oft gesagt wird, was Pflege eigentlich ist. Und ich denke einfach, dadurch, dass wir es realistisch darstellen können, können wir auch unseren Beruf einfach ja für die breite Masse auch irgendwie greifbarer machen. Also was bedeutet es denn, auf einer Intensivstation zu arbeiten? Was bedeutet es, in der Notaufnahme zu arbeiten? Was bedeutet es aber vielleicht auch im ambulanten Pflegedienst, wenn ich in meiner Tour 25 verschiedene Menschen versorgen muss, die einen individuellen Bedarf haben? Was bedeutet es, in einer Langzeitpflegeeinrichtung zu arbeiten? Und dann sind wir gerade mal bei vielleicht 10% von allen Facetten, die Pflege bieten kann, ne? Und das finde ich immer super. Junge Menschen kriegen Einblick. Und auf der anderen Seite motiviert man natürlich auch seine eigenen Kolleginnen und Kollegen, indem sie merken, ach, Da sind doch wirklich Leute, die sich engagieren. Da sind Leute, die was bewirken wollen. Oder es gibt Möglichkeiten. Und das ist das auch, was ich auf meinem Account immer so oft mitkriege, dass die Leute sich mitgerissen fühlen. Dass sie denken, ach, es ist doch vielleicht wichtig, in der Gewerkschaft zu sein. Oder es ist doch vielleicht wichtig, sich in der Fachgesellschaft zu engagieren und vielleicht bei einer Leitlinie mitzuschreiben. Oder ja, Pflege kann man sich vielleicht doch nicht so blöd, wie ich es denke. Ne? Also es ist ja sehr vielfältig. Ne? Aber ich glaube, dass wir das einfach brauchen. In der heutigen Zeit geht nichts ohne Social Media und es wäre schade, wenn die Pflege da nicht vertreten ist. Aber, und auch um da vielleicht auch den kritischen Punkt zu beleuchten, es muss alles vernünftig ablaufen. Also es darf nicht dem Berufsstand Schaden zufügen. So, ne? Und das, ich glaube, das ist etwas, wo wir aufpassen müssen. Ne? Aus dieser Balance dürfen wir nicht rauskommen.
Ja, und vor allem gerade, wenn es auch viele Missstände gibt, dass man sich nicht nur darauf spezialisiert und das ist ja gut, wenn es auch einige machen, damit sich auch was verändert und zum Positiven, aber nicht, dass es dann nur noch dieses negative Bild gibt, ne? Und damit erreicht man dann auch nicht, dass dann Nachwuchskräfte wieder in Land gezogen werden. Ne?
Volle Zustimmung. Ja. Also es bringt nichts, wenn ich mich jetzt da hinstelle und sage, boah, alles ist blöd, ich mache nur Überstunden, ich verdiene kein Geld, alle sind unfreundlich, ich werde aggressiv angegangen und eigentlich macht mir mein Job keinen Spaß und wenn morgens der Wecker geht, bin ich schon frustriert. Da muss ich mich, ich glaube, da ist der Punkt, wo ich mich selber für mich fragen muss, bin ich da noch richtig? So, das ist das, ne? Und das führe ich nicht nach außen. Also so eine Diskussion führe ich nicht nach außen. Und natürlich gibt es Missstände, die ich benenne. Das mache ich ja auch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich mache diesen Beruf richtig gerne. Und dann muss ich doch auch das Positive benennen können. Und das ist halt auch wichtig. Also, ne? Klar, ja. Das gehört zur Wahrheit dazu,
ja.
Ne?
Und vor allem dann, ja, okay, es gibt Probleme, aber was sind die Lösungen? Wie können wir es besser machen? Ne? Was sollte sich verändern? Wofür können wir denn eintreten?
Ja.
Richtig. Wenn wir das Thema Gewerkschaften oder Pflegekammer ansprechen, bekommen wir aus unserer Erfahrung oft halt auch so kritische Kommentare. Wir haben eben schon ein bisschen off-camera von gesprochen. Pflegekammer ist eine Diktatur, die Beitragskosten sind viel zu hoch. Wie soll man das zu zweit, keine Ahnung, beide sind Pflegekräfte oder arbeiten in der Pflege, das sind irgendwie 600 Euro pro Person oder so. Solche Sachen kriegen wir dann immer zugeschickt. Was würdest du solchen Leuten sagen, die wirklich strikt dagegen sind, um sie vielleicht ein bisschen zu überzeugen?
Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man jegliche Kritik ernst nimmt. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch so eine Charaktereigenschaft von mir. Ich nehme erstmal wirklich alles ernst und versuche, in den konstruktiven Austausch zu gehen. Egal wie plakativ oder wie krass manchmal die Nachrichten sind. Natürlich kriege ich solche Nachrichten auch. Die Leute wissen ja, dass ich Vorstandsmitglied bin in der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen und die suchen den kurzen Weg anonym und beleidigen mich auch gerne. Das ist okay. Ne? Also in meiner Funktion nehme ich das erstmal an und versuche, diesen Kern dieser Aussagen irgendwie erstmal herauszufiltern. Ne? Deswegen erstmal ernst nehmen und das finde ich völlig in Ordnung. Ich glaube, wo wir ganz, ganz gewaltig drauf aufpassen müssen, ist, dass sehr viel Falschinformationen unterwegs sind. Ne? Und ich habe dieses ich werde hier nur gezwungen, ich muss das machen, ich muss dies machen, da kommt dann die Berufsaufsicht und die schauen mir auf die Finger und ich muss auch noch irgendwie 1.000 Euro zahlen oder so. Das ist erstmal alles so gesagt Quatsch. Natürlich haben wir, dadurch, dass die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen im Heilberufegesetz verankert ist, haben wir eine gesetzliche Grundlage dafür, dass man Mitglied ist. Also ja, stimmt, man ist verpflichtend Mitglied in der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Das gibt einfach das Heilberufegesetz vor, so wie es bei den anderen Kammern auch ist. Also wenn man dem Beruf so gesehen zugehörig ist, also eine dreijährige Pflegeausbildung hat, dann ist man Mitglied in dieser Pflegekammer. So, das stimmt, ja. Ne, das ist erstmal so gesichert. Das hat aber einen Hintergrund. Nur wenn ich wirklich alle Pflegefachpersonen in der Kammer habe, dann bin ich eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und kann eine Selbstverwaltung des eigenen Berufsstands ausüben. Also ich kann ja nicht sagen, in Nordrhein-Westfalen sind 230.000 Pflegekräfte, 10.000 sind bei mir Mitglied und ich bestimme jetzt, sagen wir mal, wie die Berufsordnung aussieht, wie die Weiterbildungsordnung aussehen soll. Also ich mache hier grundlegende Dinge für die Pflege, obwohl ich prozentual nur ganz, ganz wenige sozusagen vereine. Ja, das ist so ein bisschen die Grundlage. Also diese staatlichen Aufgaben können nur übertragen werden, wenn man halt im Rahmen der Selbstverwaltung agiert. Das heißt, alle Mitglieder sind. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum das so ist. Zum Beitrag zum Beispiel, das finde ich immer super spannend. Viele regen sich auf darüber, oh, ich muss so viel Geld zahlen. Es werden noch gar keine Beiträge erhoben. So, das ist immer erstmal das erste Ding. Ich sage ganz ruhig, noch hat niemand was gezahlt und aktuell zahlt auch noch keiner was, weil das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Anschubfinanzierung damals mit, sozusagen mit dem Aufbau der Kammer verknüpft. Das heißt, es gibt in jedem Jahr 6 Millionen Euro, die sozusagen für die Organisationsstrukturen, für die ganzen Abläufe der Kammer genutzt werden. So, keiner zahlt im Moment was. Wie der Beitrag mal werden wird, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das ist etwas, was in der Kammerversammlung, also von den gewählten Kammerversammlungsmitgliedern, am Ende verabschiedet wird. Das ist ein demokratischer Prozess. Ne, also da wird zwischen 60 Leuten, wird dann abgestimmt und dann wird am Ende eine Beitragsordnung rausgegeben, die dann definiert, wie viel Geld man zahlen muss. Wie viel das ist, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich persönlich, zum Beispiel auch mit meinem Wahlversprechen damals, als wir uns für die Pflegekammer aufgestellt haben, ich habe gesagt, mehr als 5 Euro im Monat soll es nicht werden. Mhm. Es gibt sehr viele gute Hochrechnungen, die uns belegen, dass wir mit 5 Euro im Monat erstmal sehr, sehr gut mit auskommen würden. So, da sind wir weit weg von 600 Euro, ja. 1000 Euro oder ähnliches. Ne? Und Fun Fact so, ne, Gewerkschaften, Berufsverbände, Pflegekammerbeiträge kann man am Ende des Jahres auch von der Steuererklärung absetzen. Ne? Also nur so viel dazu. Und ich finde jetzt mal ganz ehrlich, wenn es 5 Euro sind, 60 Euro im Jahr für eine berufsständische Vertretung, dafür, dass sich Menschen dort einsetzen in ihren Ehrenamt, ne, und eine Hauptgeschäftsstelle da ganz viele Sachen bearbeitet, ist vertretbar. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, wenn jemand sagt, ey, ich habe so wenig Geld, dass ich mir 5 Euro nicht leisten kann, dann muss man da auch Lösungen finden. Und die wird es auch geben. Also Menschen, die sich das nicht leisten können, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, die Vollzeit in der Pflege arbeiten. Ich finde, so schlecht verdienen wir jetzt nicht, ne? Aber wenn es da Gründe gibt, dann muss man denen auch nachgehen und dann muss man da auch Lösungen finden, ne? Also da finde ich, darf man jetzt nicht sagen, 5 Euro kann auch jeder zahlen. Gut, vielleicht gibt es Einzelfallprüfungen, wo man unterstützen muss, aber da spricht ja auch nichts gegen.
Ja, das stimmt. Es ist ja nicht nur immer der Betrag, der kritisiert wird, sondern auch, also viele denken auch daran, nicht, dass die Pflegekammer irgendwie den Job verbessern kann.
Zweifel, ja.
Ne? Oder zweifeln da dran, genau. Was entgegnest du diesen Leuten?
Ja, ich glaube, also ich kann verstehen, dass manche da skeptisch sind, weil die Dinge, die in der Pflegekammer oft geregelt werden, gemacht werden oder wo wir gerade auf dem Weg sind, sind nicht Dinge, die ich sofort am nächsten Tag spürbar sozusagen in der Praxis merke. Also ich bin ja selber auch noch in der direkten Versorgung tätig und ich weiß ja ganz genau, was... Also ich weiß ja, wie sich die tägliche Arbeit anfühlt und ich weiß aber auch, was wir mit der Pflegekammer machen können. Und ich meine, der erste Schritt ist ja schon mal, dass wir alleine durch die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit haben, in allen politischen Ämtern, Ausschüssen etc. die Pflege zu vertreten. Und alleine das ist schon etwas, wo ich manchmal nicht verstehe, was die Leute eigentlich wollen. Wir diskutieren seit Jahrzehnten darüber, die Politik ignoriert die Pflege hat doch keine Möglichkeit mitzusprechen. Jetzt haben wir diese Möglichkeit. Und das ist doch schon mal ein gutes Ding, dass wir mit in diesen Ausschüssen sitzen, dass wir bei Gesetzesgebungen als Expertinnen und Experten befragt werden, dass wir wirklich inhaltlich uns damit auseinandersetzen können und sagen können, wie die Situation in der Pflege ist. Allein das ist schon ein Gewinn. Dass wir die Weiterbildungsordnung selber regeln können, finde ich auch, ist absolutes Plus. Also wir selber aus der Pflege definieren unsere eigenen Weiterbildungsordnungen mit den Leuten, die sich aus der Pflege auch auskennen. Und das ist auch ein Meilenstein. Also zu sagen, dass wir unsere eigene Profession selber aufbauen, finde ich mega. Die Fortbildungspflicht, die kommen wird, finde ich auch ein absoluter Gewinn. Also, sorry, da muss ich jetzt eine klare Meinung vertreten, aber ich finde, Pflege ist ein anerkannter Heilberuf. Was wir da machen, wir haben anfangs über die Verantwortung gesprochen, die ist nicht nur auf der Intensivstation hoch, die ist überall im pflegerischen Setting hoch. Und diese Verantwortung, mit einer Qualität auch gerecht zu werden, ja, dafür muss ich mich regelmäßig fortbilden. Ich weiß, das ist jetzt ein dummes Beispiel, ne? Aber wenn ich zum Hausarzt gehe und der sagt mir, seit 20 Jahren habe ich keine Fortbildung besucht und der kommt da und tanzt wie ein Schamane rum und gibt mir irgendwie gemörserte Kräuter, ja, keine Ahnung, ne? Da werden wir auch skeptisch und sagen doch, weiß der überhaupt noch, was der macht? Ja, nur und in der Pflege sollen wir uns nicht fortbilden? Also ich meine, das gehört zu einer Profession dazu und das sehe ich auch nicht als Nachteil. Und eigentlich sind wir auch schon dazu verpflichtet, uns fortzubilden. Nur es kontrolliert keiner. Ne? Nur mal so als Fun Fact. Ne? Mhm. Aber das sind halt natürlich so ein bisschen Dinge, die vielleicht jetzt nicht morgen spürbar sind, aber über einen längeren Zeitraum. Eine Berufsordnung, die ganz klar definiert, was ist Pflege überhaupt? Aber was ist auch nicht Pflege? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? Zu sagen so, hey, warum hat denn jetzt hier jemand das Sagen über mich, der gar nicht aus der Pflege kommt? Also warum sollen ärztliche Klinikdirektoren darüber entscheiden, wie die Pflege eingesetzt wird und welche Tätigkeiten sie machen? Ist nicht so. Ne? Also in der Berufsordnung ist ganz klar definiert, was meine Aufgaben sind und in welchem Feld ich mich bewege. Das sind jetzt so, sagen wir mal, große Punkte, die wir aufbauen. Aber es ist auch einfach so, dass wir jetzt in der nächsten Zeit habe ich nochmal einen Termin auch im Landtag, also im Ministerium zum Thema Gewalt in der Pflege, wo es auch darum geht, dass wir ein Netzwerk in Nordrhein-Westfalen aufbauen wollen. Ein Netzwerk, wo Pflegende auch einen Schutz haben, wo sie sich melden können, wo wir halt einfach über diese ganzen Gewaltaspekte, die zum Beispiel passieren, dass wir da eine Vernetzung haben. Und das sind Dinge, die kann man mit einer Pflegekammer halt aufbauen. Ne? Und ich sage immer den Leuten, habt ein bisschen Geduld, gibt uns die Chance und auch die Zeit, aber seid auch kritisch. Also wie gesagt, konstruktive Kritik ist wichtig. Wir bauen ja gerade die Pflegekammer erst auf und ich glaube, man kann nur voneinander lernen.
Ja, definitiv. Und, ne? Aber ich glaube, was ihr auch gut macht, ist die Kommunikation nach außen. Ne? Also die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, die ist ja auch ein Vorbild in dem, was sie macht, kann man ja schon sagen. Und ich finde es eigentlich schade, dass jetzt auch erst kürzlich wieder in Baden-Württemberg die Pflegekammer gescheitert ist. Ne?
Was denkst du darüber? Ja, was mich daran wirklich am meisten stört, ist, ob das jetzt mit dem Quorum stimmen mag oder nicht. Ne? Da gab es ja auch viele, ist ja auch sehr viel rumkursiert. Was mich nur stört, ist, dass die Pflege wieder ein Spielball für eine politische desaströse Leistung gewesen ist. Dieses, jetzt kommt eine Pflegekammer, aber irgendwie auch doch nicht, ach komm, wir bauen noch ein Quorum ein. Und dann sind ganz viele kritische Stimmen gekommen. Ne? Da war ja wirklich, man hat gemerkt, Gewerkschaft, Pflegeverbände und Pflegekammern waren da nicht so in einem. Pflege wurde total gesplittet wieder. Dann wurde verkündet, dass die Pflegekammer nicht kommt. Dann kam aber, oh, wir haben doch zu schnell gehandelt, wir müssen nochmal prüfen. Und jetzt wurde es doch wieder bestätigt und das stört mich. Mich stört halt einfach, dass dieses Miteinander in der Pflege halt wieder komplett auseinandergerissen wurde und wir eigentlich jetzt wieder eine kaputte Pflegelandschaft haben. Mhm. Ne? Also es gibt jetzt Leute, die sagen, oh, die Pflegekammer ist total blöd. Manch andere, es gab ja einige Zehntausende, also ne, zig Zehntausende, die eine Pflegekammer haben wollten in Baden-Württemberg. So, und jetzt stehen aber beide Seiten da. Die dagegen waren, die dafür waren und es gibt keine Lösung. Also in Baden-Württemberg wird es der Pflege jetzt nicht besser gehen. Ist in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, nachdem die Pflegekammern da abgeschafft wurden, ist es auch nicht besser geworden. Und das ist immer das, wo ich mich frage, dann brauchen wir aber auch bessere Lösungen. Und die zeigt aber keiner auf. Und dann finde ich es schade, dass man die Lösung, die aber präsentiert wird, dass man die ablehnt.
Ja, vor allem nicht vielleicht auch mal eine Chance gibt, ne?
Wenigstens das,
ja,
ne?
Ja. Aber der Abstand war ja auch gar nicht mehr so groß. Also es hätten ja gar nicht mehr so viele Stimmen gefehlt.
Damit es waren, glaube ich, 3000 ja, ungefähr. So, ja. Und wie gesagt, ich will mich da gar nicht jetzt so, also ich will da jetzt gar nicht drauf rumreiten. Es ist jetzt so, wie es ist, ne? Aber ich glaube, dass das doch beweist, dass wir eine Lösung brauchen. Und jetzt haben wir keine und es wird nicht besser werden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Baden-Württemberg jetzt das Heft in die Hand nimmt und sagt, oh, jetzt werden wir die Pflege aber verbessern und revolutionieren. Das wird nicht kommen. Also es tut mir leid für die Leute da, aber ja, muss man abwarten jetzt. Also ich wäre sehr froh, wenn aus dem kritischen Lager, also eine Kritik ist ja alles gut, man kann auch gegen etwas sein, aber dann bitte bessere Lösungen präsentieren. Ja, ganz definitiv. Einfach. Ja.
Du sprichst dich ja selber auch so ein bisschen pro Warnstreiks aus, hast ja, glaube ich, auch schon an mehreren teilgenommen. Dementsprechend gehe ich davon aus, du bist pro Warnstreiks und nicht unbedingt kontra. Jedes Mal, wenn die Deutsche Bahn streikt, kennen wir ja, kommt auch immer in der Pflege das Thema wieder auf. Wir müssten eigentlich auch genauso konsequent streiken. Wie siehst du das?
Ja, also erstmal muss man sagen, Streiken in der Pflege ist möglich. Ne? Also das ist kein Widerspruch an sich und man muss ja immer dran denken, also wenn ein Streik abläuft, ich habe ja gesagt, in den historischen NRW-Krankenhausstreik 77 Tage, da habe ich ja auch in unterschiedlichen Funktionen mitgemacht, also als Streikleitung, ich war vertretendes Mitglied in der Tarifkommission etc., also ich habe da auch den Blick, sagen wir mal, zu den Abläufen und ein Streik wird ja nicht einfach ausgerufen, es wird nicht einfach gesagt, morgen streiken wir und keiner ist im Krankenhaus. Ne? Also ich beziehe das jetzt gerade aus dem Krankenhaus, weil ich da meine Expertise aus dem Streikgeschehen habe und es ist ja so, das wird vorbereitet. Also wir hatten Notdienstvereinbarungen. Also es wurde gesagt, wo sind sensible Bereiche, also zum Beispiel eine Notaufnahme, gewisse Intensivstationen, Not-OPs etc., die werden auch weiter gewährleistet. Also wir wollen ja nicht streiken, alle gehen raus, es sterben irgendwie Menschen und wir sagen so, oh, das habt ihr davon. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, da kommt auch das Problem. Viele haben diese moralische Gefangenheit. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn das gut kontrolliert und koordiniert ist, es gibt Bereiche, elektive OPs, die vielleicht auch 5, 6 Monate später stattfinden können. Die kann man mal verschieben. Ne, da kommt keiner zu Schaden. Eine Röntgenuntersuchung, die einfach nur ein Kontrolltermin ist, die kann auch eine Woche später stattfinden. Also es gibt sehr, sehr viele, sagen wir mal, Beispiele. Und wenn man das vernünftig koordiniert, dann kann man auch mit sehr, sehr vielen Leuten auf die Straße gehen. Und am Ende des Tages ist es ja so, wenn ich mich nicht für bessere Bedingungen einsetze, wenn ich keinen Warnstreik durchführe, wenn ich nicht dafür kämpfe, dann sind ja die Bedingungen, die einfach weiterbleiben, sind ja viel schädlicher für die Patientinnen und Patienten, als das, was vielleicht durch ein oder zwei Warnstreiks mal passiert. Ne, dass ich halt einfach mal weiß, ach, ich kann heute nicht zu meiner Kontrolluntersuchung. Ja, natürlich, das tut mir auch leid, dass das so ist, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, im Alltag sitzen die auch 8 Stunden da, kommen nicht dran, weil halt einfach keiner da ist, ne? Und dann denke ich mir dann, also lasst die Leute doch dann auch streiken und steht auch dafür ein. Also für mich ist es essentiell, auch für bessere Bedingungen auf die Straße zu gehen, definitiv. Aber nicht, sagen wir mal, unkontrolliert zum Kosten irgendwie der Patientinnen und Patienten, das nicht. Aber das findet auch nicht statt. Also das macht keine seriöse Gewerkschaft.
Wir hatten ja schon mal zu dem Thema gesprochen und ich glaube, damals meintest du, teilweise die Besetzung während des Streiks ist teilweise besser als an schlechten Tagen.
Sozusagen. Ist echt so, ja. Die Notdienstvereinbarungen, die finden ja dann immer mit dem Arbeitgeber auch statt. Und dann sieht man manchmal die Utopie des Arbeitgebers, der dann sagt, ja, also da auf der Intensivstation, da müssen im Nachtdienst aber mindestens 5 Leute arbeiten. Und du guckst ihn an und denkst so, ja, die letzten 3 Monate haben da aber immer 4 gearbeitet im Nachtdienst. Wie kann denn auf einmal im Streik geschehen, eine Person mehr da? Also, ja. Ne, da sieht man manchmal natürlich, die wollen sich auch absichern, ne, die wollen auch, dass nach außen hin nichts passiert. Aber ja, manche Notdienstvereinbarungen sind deutlich besser als die reguläre Besetzung und das ist traurig genug. Solange wie das die Realität ist, ne, haben wir noch nicht genug gestreikt, meiner Meinung nach, ne?
Ja, und dann geht es ja auch, ne? Also ja. Dann geht es ja auch besser anscheinend.
Ja klar, dann geht es immer, ne? Aber das ist halt so dieses, da muss man dann hart bleiben, verhandeln und die Notdienstvereinbarung dann, so war das bei uns, wir haben uns dann den Schnitt der Besetzung der letzten Monate angeguckt, haben diesen Schnitt genommen und haben dann gesagt, das ist die Notdienstvereinbarung. Also wenn eine Station im regulären Betrieb mit 3 Leuten arbeiten kann, warum muss sie auf einmal mit 5, 6 Leuten arbeiten? Das ist, sorry, das passt nicht zusammen, ne? Wäre schön, wenn es danach so wäre, dass man regulär auf 5, 6 Leute kommt. Ja, das wäre erstrebenswert, ne? Aber da sieht man manchmal, wie die Arbeitgeber dann auch so ein bisschen drauf sind. Ne? Ja.
Aber es ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass du es gesagt hast, dass dann auch noch die Betreuung gewährleistet ist.
Ja.
Weil ich glaube, der Eindruck ist auch bei vielen und auch diese Hemmschwelle dazu, auf die Straße zu gehen, nein, ich möchte ja meine Patientinnen nicht im Stich lassen. Ne? Die sollen ja weiter versorgt werden. Und viele wissen es vielleicht auch gar nicht, ne, dass es so ist.
Ja.
Und dass es möglich gemacht werden kann. Es muss nur der Wille da sein, ne? Und die gute Koordination, wie du sagst. Ja.
Wichtig. Und wir brauchen Arbeitgeber, die halt nicht dreckig, sagen wir mal, werden und dann den Leuten Druck machen. Ne? Das habe ich auch schon oft erlebt in anderen Kliniken. Kamen Leute zu mir und meinten, ey Dominik, mein Arbeitgeber hat mir gesagt, wenn ich morgen streiken gehe, bin ich meinen Job los. Mhm. Boah, das ist richtig böse. Ne? Sowas, ganz ehrlich, das geht gar nicht. Ne? Das ist nicht erlaubt. Streiken ist ein Grundrecht und wenn das vernünftig ausgerufen ist, dann darf man auch streiken. Aber ich kann die Menschen verstehen, die sich da unter Druck gesetzt fühlen. Und das ist wirklich, wirklich bitter. Also sowas darf nicht sein, aber auch das passiert. Ne? Und das kommt noch zusätzlich dann in der Pflege dazu. Ne? Dann will man auf die Straße gehen und sich einsetzen und dann kommt noch ein Arbeitgeber und hält noch den Finger drauf. Ne? Also das ist wirklich sehr schade. Und wenn ich sowas höre, versuche ich da mal irgendwie gegen vorzugehen. Ne? Sowas immer direkt der Gewerkschaft melden, das muss, also da muss man wirklich hinterher sein.
Okay. Ansonsten, du bist ja Vorstand bei der Pflegekammer in NRW. Kannst du kurz einmal erklären, wie du da reingerutscht bist? Wie ist das passiert?
Ja, jetzt werden sich einige wundern. Ich weiß nicht, ob ich es an der einen oder anderen Stelle schon mal erklärt habe, aber tatsächlich ist es so passiert. Als die Pflegekammer damals mit dem Errichtungsausschuss gestartet ist, habe ich natürlich auch mitbekommen. Und habe mich erstmal sehr kritisch damit auseinandergesetzt, ne, und habe geguckt, was ist das, was kann das, was wollen die, ich bin verpflichtet und so. Ich hatte genau die gleichen Gedankenspiele, nur mit dem Unterschied, dass ich mir das halt einfach einmal vernünftig durchgelesen habe und mir, sagen wir mal, Vorteile, Nachteile so ein bisschen gegenübergestellt habe und dann halt geguckt habe. Dann kam dieser besagte Streik, über den wir gerade gesprochen haben, parallel dazu. Und es gab ein Mitglied im Errichtungsausschuss, der ist auch Pflegedirektor einer Uniklinik gewesen zu dem Zeitpunkt und der hat sich gegen die Streikenden gestellt, also gegen die Pflegenden. Ne? Bonn ist ja damals vor Gericht gezogen gegen die Streikenden und dann war ich darüber nicht so amüsiert und habe die Pflegekammer angegriffen, also den Errichtungsausschuss. Und habe gesagt, naja Leute, ihr sagt, ihr wollt die Vertretung der Pflege sein, ihr wollt euch für die Pflege einsetzen und es ist gut, dass die Pflegekammer kommt, aber ihr habt Leute bei euch sitzen, die gegen Pflegende klagen. Irgendwie passt das nicht zusammen. Mhm. Also, liebe Pflegekammer, was soll der Scheiß, ne? So. Daraufhin muss man sagen, hat Sandra Posse, die jetzt Präsidentin ist, hat mich angerufen, weil ich habe das in den sozialen Medien gepostet, ne? Und das ist natürlich dann so ein bisschen, sagen wir mal, in dieser kleinen Pflegebubble viral gegangen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so viele Follower, das da, ne? Irgendwie, aber so, dann hat sie sich halt bei mir gemeldet und wir haben bestimmt 2 Stunden am Telefon gestritten darüber. Ne? Also wirklich, ich habe meinen Standpunkt ganz klar gemacht. So, wenn so die Pflegekammer kommt, ihr hattet eigentlich so von dem, was ich gelesen habe, meine Unterstützung und ich wollte dem Ganzen eine Chance geben, aber so bin ich gerade maximal angepisst und ich habe gar keinen Bock, dass die Pflegekammer kommt. Ja, dann haben wir halt diskutiert. Was ist daraufhin passiert? Am Ende des Gesprächs sagt sie zu mir, ja, ganz ehrlich, wenn du es besser machen willst, dann mach doch mit. Ach so, ja, gut, da trifft man bei mir immer sowieso so einen Punkt, mitmachen wir immer dabei. Nee, aber dann kam dieser Punkt, wo ich meinte, ja, sie hat doch eigentlich recht. Ne, dann ging diese ganze Kritik, da sitzen doch sowieso nur Pflegedirektoren oder bla bla bla, da sitzen noch keine Leute aus der direkten Versorgung. Habe ich mir gedacht, weißt du was, du gehst jetzt mit in die Pflegekammer. Ob du da jetzt reinkommst oder nicht, keine Ahnung, aber du machst ja jetzt einfach mit, als jemand aus der direkten Versorgung, ne, auch der so Gewerkschaften gut findet, du machst es einfach anders. Und ja gut, dann ist das eine zum anderen gekommen, ich bin in die Kammerversammlung gewählt worden und dann sogar in den Vorstand, also habe ich überhaupt nicht mit gerechnet anfangs und habe dann von Anfang an gesagt, gut, ich nehme die Herausforderung an. Da war ich dann auf einmal da im Vorstand und ich glaube, mir ist halt wichtig, da zum einen die jüngeren Pflegefachpersonen zu vertreten, aber auch die direkte Versorgung wieder zu spiegeln, aber auch irgendwie dafür zu sorgen, dass wir es schaffen, mit Gewerkschaften zusammen, also zusammen für die Pflege etwas zu bewirken und nicht gegeneinander. Und ja gut, so langsam fuchst man sich rein, ne? Das ist jetzt ja schon ein paar Tage her und die Herausforderungen werden nicht weniger. Aber ja, so ist das halt damals gekommen. Also aus einer dann kritischen Diskussion heraus bin ich dann Teil der Pflegekammer geworden.
Wer hat dich dann quasi gewählt? Die Mitglieder direkt? Oder?
Genau, also damals zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass alle, die zum Datum X registriert waren, das waren damals so ungefähr 100.000 Leute, die alles ausgefüllt hatten, komplett vervollständigt hatten, dass die in ihrem Wahlbezirk wählen konnten. Und ich war ja im Regierungsbezirk Köln, der dann Wahlbezirk Köln war und darüber hat man dann eine Liste aufgestellt, also ganz normal demokratisches Verfahren, eine Listenwahl und genau, wir haben dann, glaube ich, im Kreis Köln, also im Regierungsbezirk Köln die meisten Stimmen gehabt und haben dann Platz 1 und 2 für die Kammerversammlung bekommen und genau, da bin ich dann halt, dadurch, dass mich, ich glaube, unsere Liste haben irgendwie so 1500, 1600 Leute gewählt oder so, die haben mir damit dann sozusagen ja das Mandat erteilt, dass ich für die auch die Standpunkte in der Pflegekammer vertrete, ne? Und das ist das, was ich meine, ne? Also ich habe gesagt, ich möchte da reingehen und möchte, dass der Beitrag bei 5 € bleibt. Das ist so ein Ding, das werde ich auch jetzt, natürlich auch wenn ich im Vorstand bin, diesen Standpunkt werde ich vertreten, ne? Also die Leute haben mich gewählt sozusagen mit diesem Versprechen und bleibt da auch authentisch, ne? Also da werde ich jetzt auch nicht sagen, nur weil ich im Vorstand bin, mache ich alles mit, ne? Nee, ist nicht so. Also so ist Demokratie, ne? Man muss das aushalten. Unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt 3 €, der eine 5, der andere 10 und dann muss man sich irgendwo treffen. Ja. Das ist so als Beispiel.
Schön, dass das bei dir so ist, ne? Ja. Ich kenne ja auch genügend Beispiele aus der Politik, wo Wahlversprechen gegeben werden und dann nicht eingehalten werden.
Das ist was anderes, ne? Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man unterschiedliche Facetten in der Pflege auch in der Pflegekammer abbildet, das haben wir und das kann uns nur helfen.
Ja. Was sind denn so aktuelle Themen, an denen ihr arbeitet? Das fasst du gerade so ins Auge.
Genau, also ich habe ja gesprochen, wir haben dieses riesen Themengebiet Gewalt in der Pflege, wo wir gerade sehr, sehr akribisch dran sind, um zu versuchen, gute Netzwerke aufzubauen, Hilfe zu bieten und generell die Gewaltstrukturen aufzudecken und ne, zu schauen, was kann man generell besser machen. Dann haben wir einen riesengroßen Themenkomplex um die Kinderkrankenpflege, wo die AG Kinderkrankenpflege gerade einen Meilenstein mit der Ärztekammer zusammen auch aufstellt, wo es darum geht, dass Aufnahmekriterien von Kindern halt einfach mit der Pflege zusammen entschieden werden. Also dass man, wenn man sagt, hey, wir sind jetzt hier überfordert, wir haben nicht die personelle Kapazitäten und können diese Kinder vernünftig versorgen, dass dann die Pflege auch mitentscheiden kann, dass es einen Aufnahmestopp gibt. Ne? Also etwas, was für mich essentiell ist, weil diese Untergrenzen werden einfach immer ausgesetzt, irgendwelche Strafzahlungen fließen irgendwo hin und keiner weiß wohin und am Ende des Tages leiden alle darunter, ne? Also das sind Dinge. Dann sind wir jetzt dran an der Berufsordnung, also das, was ich gesagt habe, zu definieren, was ist Pflege eigentlich, was sind aber auch unsere, ja, was macht unsere Profession aus, ne? Also wie verhalten wir uns? Sind es jetzt vielleicht gerade in der Zeit auch demokratische Werte, die in der Pflege ganz besonders nach außen vertreten werden? Oder setzen sich Pflegefachpersonen ganz besonders gegen Extremismus oder Rassismus ein? Ne? Das sind so Dinge, die man auch in der Berufsordnung, sag mal, thematisieren kann.
Dann, spannend, ja. Gerade heutzutage, ne, ist es ja so wichtig und gerade weil die Pflege ja auch einfach divers ist. Es betrifft ja alle.
Ganz genau. Also für mich gehört das in eine Berufsordnung rein. Ich finde, eine Pflegefachperson sollte diese Werte nach außen vertreten und sollte dafür sorgen, dass jeder Mensch gleich behandelt wird, dass jeder Mensch auch die gleiche Pflege erhält und dass es egal, welche Nationalität, Herkunft, Religion etc. er hat. Ne? Aber das sind so Dinge, die können da reingeschrieben werden und eine Berufsordnung ist dann natürlich etwas, wonach ich dann auch verpflichtend arbeite. Klar, dann sind wir in den ganzen Ausschüssen drin, in den ganzen politischen Gremien, jetzt gerade Landeskrankenhausplanung sitzt jemand von uns drin, der sich damit beschäftigt. Wir haben sehr viel zu den Vorbehaltsaufgaben auch hinsichtlich dem Pflegekompetenzgesetz, wo wir jetzt dran sind. Also es ist wirklich sehr vielfältig, wir arbeiten auf sehr vielen Ebenen, die Weiterbildungsordnung auch. Darf ich jetzt nicht verschweigen? Die Weiterbildungsordnung haben wir Anfang des Jahres verabschiedet für die 5 großen Weiterbildungen. Da sind wir stetig dran, jetzt auch Weiterbildungen nochmal explizit für die Altenpflege auch zu entwickeln, dass man sich auch da perspektivisch noch weiterentwickeln kann. Ne? Das sind ja essentielle Bausteine. Ne? Die psychiatrische Pflege, also mein Gott, wir haben so viel zu tun und wir versuchen halt mit den Expertinnen und Experten aus den Bereichen da wirklich gute Dinge ans Laufen zu kriegen. Und genau, ansonsten kann ich immer nur sagen, auf die Website der Pflegekammer NRW gehen und dabei Aktuelles reinschauen. Wir versuchen immer wirklich, das ist ja anfangs gesagt, so transparent wie möglich zu sein. Ist, glaube ich, für im Kammerwesen auch neu, dass wir da so interaktiv und so präsent unterwegs sind. Aber es ist halt wichtig, ne? Die Mitglieder haben halt vollstes Recht darauf, mitzubekommen, was wir machen.
Definitiv. Und ich finde, dann wird auch mehr Verständnis geweckt.
Nur so,
ja. Wenn man dann ganz offen in der Kommunikation ist. So viele Punkte, die ihr angeht, wie vereinbarst du das eigentlich mit der Arbeitszeit? Also wie viel nimmt das denn pro Woche ein? Oder wie strukturierst du dich da?
Ja, jetzt reden wir mal richtig Tacheles hier, ne? So, also viele sagen immer, oh, die in der Kammer, die sitzen da rum, Däumchen drehen, trinken Kaffee. Also ich arbeite Vollzeit in der Pflege, ich habe immer eine Vollzeitstelle gehabt. Bei meinem alten Arbeitgeber an der Uniklinik habe ich ja noch diverse andere Sachen gemacht. Also da habe ich nicht nur in der direkten Versorgung gearbeitet, ich habe ja auch viel in der Unternehmenskommunikation unterstützt. Also da war ich sehr facettenreich unterwegs, den einen Tag in der Notaufnahme, den anderen Tag auf Intensiv, den anderen Tag im Büro und irgendwie am Drehen oder so. Jetzt bin ich wieder in der Vollzeit tätig und Pflegekammer. Ich kann ganz ehrlich sagen, es gibt kein Limit nach oben. Also wenn ich arbeiten möchte an Themen für die Pflegekammer, dann könnte ich da, glaube ich, 24/7 arbeiten. Und es ist schon so, dass ich da in der Woche in Höchstzeiten jetzt, also jetzt, wo ich ja Papa geworden bin und so, versuche ich das Ganze ein bisschen zurückzufahren, weil es geht nicht. Ne? Also man kann nicht so viel leisten. Aber in Höchstphasen hatte ich da teilweise auch 40, 50, 60 Stunden in der Woche mit reingekloppt. Ne?
Wow.
Und das auf die Vollzeitstelle in der Pflege. Und das, ja, ne, einfach mit diesem Antrieb, ich möchte wirklich was bewirken, ich möchte, dass mit der Pflegekammer NRW das auch gut klappt. Und dann trifft mich halt manchmal so diese negativen Stimmen treffen mich dann schon sehr hart. Also wenn sie nicht konstruktiv sind und vielleicht auch Falschinformationen haben, weil das ist wirklich sehr, sehr viel Aufwand, den man da reinsteckt. Und wir wollen das Beste erreichen, ne? Und es ist nicht immer einfach. Man kann es auch nicht allen recht machen, aber es ist wirklich immenser Zeitaufwand und jetzt versuche ich das besser einzuteilen, weil ich habe auch ein Privatleben, Familie und wir alle kommen an unseren Limit. Deswegen hält sich das jetzt so im Schacht. Zum Beispiel heute habe ich wieder eine Sitzung abends, da muss ich rein, ne? Am Mittwoch muss ich in den Landtag. Also ne, es sind immer wieder Termine, wo ich dann natürlich auch die Pflege vertreten möchte, aber ja, das man muss so ein bisschen die Balance halten.
Ja, aber es ist schon ein großes Engagement, also sehr löblich, dass sich so einsetzt, ja.
Aber ich glaube, du hattest auch schon mal gesagt, dass nur weil du es so machst, muss es ja nicht jeder machen. Man kann sich ja auch in kleinem Rahmen engagieren, ne?
Wollte gerade sagen, also es gibt ja einige in der Pflegekammer, die sehr aktiv sind und die sich sehr einsetzen. Ich bin jetzt ja nicht alleine so, ne? Aber nicht jeder muss es leisten, ne? Und ich habe auch schon mal gesagt, dass es wenn ich in eine Gewerkschaft eintrete, heißt es ja nicht, dass ich da einmal pro Woche zum Meeting gehen muss und überall aktiv sein muss. Aber manchmal setzt es halt auch ein Zeichen, wenn man sich an den Tisch setzt und sagt, so, ich spreche jetzt hier für 3 Leute, dann sagt der Gegenüber, cool, schön für euch und die 3 Leute da, ne? Wenn ich mich aber da hinsetze und sage, ja, ich spreche hier für 50.000 Leute, ne, das hat auch eine Gewichtung. Und gleichzeitig ist es so, nicht nur Gewerkschaften, es sind auch Fachgesellschaften und Berufsverbände. Wenn die, sagen wir mal, Termine wahrnehmen wollen, wenn die an Leitlinien arbeiten, das Ganze ist ja auch aufwendig, ne? Dass man damit ja auch unterstützt, wenn man Mitglied ist. Nicht nur, dass man sagt, ich spreche für mehrere, aber gleichzeitig, dass man vielleicht auch mit dem Mitgliedsbeitrag die Leute unterstützt, dass sie vielleicht ihre Reisekosten gedeckt kriegen oder ähnliches. Da hängt ja immer viel mehr dran, ne? Und deswegen empfehle ich jeder Pflegefachperson, sich einfach umzuschauen, was passt zu mir. Ist es eine großflächige Gewerkschaft, also so wie Verdi, ist es eine Spartengewerkschaft, die nur für die Pflege da ist, ne? Oder vielleicht mag ich Gewerkschaften doch nicht, ist es der Berufsverband, ist es ein Fachverband? Wenn ich in der psychiatrischen Pflege arbeite, gehe ich in den Fachverband für die psychiatrische Pflege. Vielleicht habe ich Bock, an der Leitlinie mitzuarbeiten oder, ne? In der Pflegekammer kann ich mich aktiv in Gremien einbinden. Muss auch nicht jeder machen. Nicht jeder muss Teil der Kammerversammlung werden. Nicht jeder muss im Bildungsausschuss oder was weiß ich arbeiten. Aber ne, wenn man vielleicht mal die Expertise irgendwo einbauen will, sehr gerne. Aber jeder muss das für sich wissen. Ja. Nur ich finde, wir sind in der Pflege auch dazu verpflichtet, uns einfach damit auseinanderzusetzen. Also wer sich das Recht rausnimmt, über etwas zu meckern und zu jammern, meiner Meinung nach sollte der sich aber auch umschauen, wie kann ich es denn vielleicht. Also wo kann ich mich vielleicht aktiv mit einbringen oder wo finde ich Leute, die sich aktiv einsetzen, wie kann ich sie unterstützen? Weil ich glaube, nur so kommen wir weiter. Anders wird es nichts bringen. Ja. So, ne? Und keiner muss 40 Stunden in der Woche, sagen wir mal, irgendwo hingehen. Das ist ja frei gewählt. Ne? Also das muss keiner machen. Ne? Da braucht keiner Angst haben. So, ne?
Ja, das stimmt. Vielleicht zum Abschluss dann nochmal die Frage, was ist denn so dein Wunsch für die Pflege im Jahr 2030? Was könnte sich bis dahin tun oder was sollte sich bis dahin tun?
2030, also ich hoffe bis dahin, dass wir auf jeden Fall ganz neue Handlungskompetenzen gewonnen haben. Also da, wo wir gerade drüber diskutieren, dass die Pflege ja mehr Verantwortung übernehmen darf und Tätigkeiten ausführen kann, die sie eigentlich schon übernimmt, aber halt ne, nicht offiziell überschrieben bekommen hat, dass wir da an so einem Punkt sind, wo es selbstverständlich ist, dass Pflegegutachten von Pflegenden gemacht wird, dass Verordnungen von Pflegenden auch geschrieben werden können, ne? Insbesondere jetzt in der Wundversorgung, wenn es um Diabetes geht und ähnliches, dass wir ein viel größeres Präventionsnetz in Deutschland haben, was meiner Meinung nach auch von Pflegenden geleitet werden kann, aber dass wir auch auf den Stationen und in den Bereichen oder in den Wohnbereichen gute Personalschlüssel haben, also dass man irgendwann diesen Cut reinsetzt und sagt so, hey, irgendwann ist Schluss, ne? Also so eine Untergrenze ist ja schön und gut, aber eine Untergrenze ist so das Mindeste. Ne? Also ich finde, die dürften gar nicht mehr angeschnitten werden. Wir müssten eigentlich da drüber sein. Und dafür müssen wir mehr Personal gewinnen. Ne? Also ich hoffe, dass wir bis dahin eine bessere Integration vom ausländischen Pflegepersonal in Deutschland hinbekommen mit einer tollen Willkommenskultur. Das wäre mir sehr wichtig. Und starke Gehälter in der Pflege. Also wie ich anfangs auch gesagt habe, gute Pflege sollte uns auch viel wert sein und wir müssen eine Lösung finden, dass wir dieses Pflegesystem auch zahlen können und politisches Mitspracherecht. Also ich hoffe, dass 2030 in jedem Gremium auf Landes- und Bundesebene die Pflege mitspricht und dort auch mit Entscheidungen trifft. Also das wäre, glaube ich, ganz essentiell. Und vielleicht, dass wir am Ende des Tages alle in der Pflege auch zusammenrücken und gemeinsam für Verbesserung kämpfen und nicht jeder für sich oder gegeneinander. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste.
Das finde ich ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Besser gemeinsam als alleine für Verbesserungen sorgen. Und ja, wir sind schon beim Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, ihr habt alle viel mitnehmen können und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Vorurteil gegenüber Pflegekammern aufräumen können und Gewerkschaften. Vielleicht, falls ihr kritisch wart, überlegt es euch doch nochmal. Vielleicht ist es ja doch eine ganz gute Sache, auch Mitglied zu werden. Und wie Dominik gesagt hat, wenn man meckert, dann auch lösungsorientiert zu denken und zu sagen, wie kann ich selbst unterstützen? Ja, ansonsten bedanken wir uns erstmal bei dir für das tolle Gespräch. Es war viel, viel Input. Konnten viel Neues mitnehmen. Und ja, wir hoffen ihr auch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Mal. Folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook und auf unseren anderen Kanälen. Guckt gerne auf pkm.care vorbei. Folgt auch gerne Dominik. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt ihm auch gerne. Ihr habt ja gesehen, sehr offen und kommunikativ und hilft immer gerne weiter. Und wir natürlich auch. Also falls ihr Anregungen habt, dann meldet euch gerne. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Danke, ciao.